Diese Weissagungen über den Messias in der Schrift des Alten Testamentes sind also Jahrhunderte vorher ausgesprochen. Und siehe da, das alles ist eingetreten und Jesus selber sieht sein Leben immer in dieser Wachsamkeit, dass alle Schrift erfüllt wird, die über ihn redet. Welche Bedeutung muss also das Wort Gottes haben, dass das so eine Gültigkeit hat, dass Jesus darauf bedacht ist, dass genau das, was das Wort Gottes sagt, eintritt, aber auch, wenn es schwer wird, angenommen wird, ja gesagt wird. Und das Überwindende von dem Ganzen ist, Jesus hat immer in dem Bewusstsein gelebt, dass er im Vater ist und der Vater in ihm. Er ist zu den Menschen gegangen, er hat Erbarmen mit den Menschen, aber er ist immer vom Vater gekommen und zu den Menschen gegangen. Und ich möchte sagen, Jesus hat uns vorgelebt, was Glauben bedeutet. Er weiß, wo er ausgegangen ist, wem er gehört, von wem er den Auftrag hat, und das ist es, was er sucht zu verwirklichen, zu tun. Er sucht also nicht seine Ehre, sondern zu erfüllen, was geschrieben steht. Und so lesen wir heute auch wieder in einer Thematik, die wir überschreiben können: Falsche Zeugen werden den Messias anklagen. Der Psalm 35, Vers 7 sagt: Denn ohne Ursache haben sie mir heimlich ihr Netz gestellt, ohne allen Grund meiner Seele eine Grube gegraben. Vers 9: Aber meine Seele soll sich freuen an Herrn und frohlocken über seine Rettung. Jesus, seine Seele ist die Freude am Herrn, er rettet. Alle meine Gebeine sollen sagen: Herr, wer ist dir gleich, der du den Elenden errettest von dem, der stärker ist als er? Ja, den Elenden und Armen von dem, der ihn beraubt. Es treten ungerechte Zeugen auf. Sie stellen mich zur Rede über Dinge, von denen ich nichts weiß. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem. Verwaist ist meine Seele. So ist seine Situation. Aber er weiß, der Herr errettet den Elenden in seiner Situation. Es ist auch hier, Jesus lebt so, er empfängt alles vom Vater. Das ist die Hingabe, das ist das Vertrauen, das ist der rettende Glaube. Oder Psalm 27, Vers 11. Betet er: Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Auch wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen, harre auf den Herrn, seid stark und dein Herz fasse Mut. und harre auf den Herrn. Also Jesus, so wird das vorausgesagt in den Weissagungen, er harrt auf den Herrn. Und schauen wir jetzt, wie das alles sich erfüllt in Jesu Leben im Neuen Testament. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 26, Vers 59 steht, aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Also bevor sie ein Zeugnis haben gegen ihn, ihr Beschluss ist, der muss getötet werden. Aber sie fanden keines. Und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, fanden sie doch keines. Und zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen: Dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und in 3 Tagen aufbauen. Wisst, diese Behauptungen von sogenannten Zeugen, die sind schon wieder total verdreht. In Wirklichkeit hat Jesus von seinem Leib gesprochen, weil sie schon so aggressiv auf ihm waren. Und sein Leib ist der eigentliche Tempel Gottes. Und er wird wieder aufgerichtet in der Auferstehung. Und dann wird der Leib, der Tempel, errichtet in der Gemeinde. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Bei diesem Prozessverfahren war es immer so, der Angeklagte musste jetzt eine Entgegnung aussagen, dass also die Sache nicht wahr ist. Wenn er aber nichts sagt, dann gilt das Zeugnis von denen, die ihn anklagen. Aber hört mal zu, Jesus aber schwieg. Jesus ist keine Streitgespräche eingegangen. Er hat sich nicht verteidigt, aber in diesem Schweigen ist er im Frieden mit dem Vater. Es geht nicht um sein Ego. Er hat in die Hand des Vaters sich gelegt. Und so haben wir eigentlich auch eine ganze Thematik, dass der Messias gegenüber seinen Anklägern den Mund nicht auftut. Wir hören das weiter in Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, das dann ihm gehört? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das sind prophetische Worte. Und erfüllt wurden diese Worte in Jesus Christus im Neuen Testament. In Matthäus 27, Vers 11. Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Und damit sagt er: Ja, wie du sagst, so ist es. als er von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich sehr verwunderte. Wie gesagt, weil die Antwort wäre dann seine Rechtfertigung. Aber Jesus schweigt. Aber es wird noch härter. Nicht nur der Rufmord, die Ablehnung, diese Machenschaften, sondern ja, die Feinde Jesu werden handgreiflich. Sie schlagen ihn, verspotten ihn, spucken ihn an. Der Prophet Jesaja 50 spricht schon davon. Ab Vers 4. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit meinem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das ist also dieses Verhältnis Jesu zum Vater. Seine Zunge, die dient dem Vater, dem, was er ihm aufträgt, dass er sagt, dass er denen, die müde sind, eine Ermutigung gibt. Und er hat das Ohr eines Jüngers, weil er hinhört auf das Reden des Vaters. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt, bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen. Meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Spechel. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie ein Kieselstein. Denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden werde. Der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lass uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete herzu. Siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zu Schanden wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Also in all dem weiß Jesus sich unter der Hand des Vaters geborgen. Und das ist für uns so wichtig, dass wir das von Jesus lernen. Lassen wir uns nicht ständig von Menschen definieren, wer wir sind. Unterwerfen uns nicht der Meinung der Menschen, sondern wir sind wachsam. Was sagt der Vater? Mein Ohr ist hingerichtet auf das Reden des Vaters und mein Mund ist offen, den Menschen das zu sagen, was der Vater mir aufs Herz sagt. Und Jesus weiß sich im Vater geführt, geschützt und getragen, auch bei diesen Anfechtungen. Und das ist immer das letzte Geheimnis. Jesus weiß sich in der Hand des Vaters, während die Feinde ihn demütigen. Und so wird er nicht überwunden. Denn die Gemeinschaft mit dem Vater ist das Um und Auf. Im Psalm 69, Vers 7. Lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen, o du Herrscher, Herr der Herrscher. Da betet Jesus sogar schon in diesen voraussagenden Worten, den prophetischen Worten, für die, die auf Jesus hoffen, dass auch die nicht zu Schanden werden, denn die werden auch verfolgt werden. Lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels. Also auch sie sind unter der Autorität Gottes. Denn um deinetwillen trage ich Schmach und Schande bedeckt mein Angesicht. Vers 10. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus hat erlebt, dass die Menschen eigentlich den Vater auch hassen, der ihn gesandt hat. Diese geistlichen Führer haben nur ihre eigenen Interessen, die sind nicht in einer Beziehung und Aufmerksamkeit zu Gott. Vers 19, nahe dich meiner Seele, erlöse sie. Um meiner Feinde willen befreie mich. Du weißt um meine Schmach und um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Das ist auch wieder für uns ein Trost. Wenn wir angefeindet werden, ja, wenn wir hart angefahren werden, denk daran, du bist bei mir. Gott ist mir nahe. Nahe dich meiner Seele. Erlöse sie. Um meine Feinde willen befreie mich. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Also, er bringt alles in die Gegenwart des Vaters. Die Schmähung hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich warte auf Mitleid, aber da war keiner. Auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Jesus bekam keine Tröster. Micha, Kapitel 4, Vers 14. Nun aber schließe deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie dem Richter Israels ins Gesicht geschlagen. Also auch dort, wo die Autorität eigentlich gedemütigt wird. Jesus ist letztlich der Richter über Israel. Oder Psalm 31, Vers 12. Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden. Meinen Nachbarn alles meinst. Und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. Ich bin in Vergessenheit geraten, aus dem Sinn gekommen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. Denn ich habe die Verleumdungen vieler gehört. Schrecken ringsum. Als sie sich miteinander berieten gegen mich. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Da steht, wo wirklich der ganze Ruf zerstört worden ist. Da steht, es gibt so Situationen, wenn ich sie denke, wie war ich als Pfarrer in Golling damals angenommen und jetzt vergessen. Und niemand möchte was hören vom Glauben. Aber so ist es Jesus gegangen. Und so hören wir jetzt die Erfüllung in Jesus Christus im Neuen Testament. Bei diesem Prozess, wo vorher die hohen Priester eigentlich die Abmachung gemacht haben mit Judas, dass er Jesus verrät, wo sie ihn ganz still jenseits von der Öffentlichkeit geheim gefangen nehmen können und dann verhören können. Und da fragt der hohe Priester Jesus: Bist du der Christus, der Sohn Gottes? Meine Lieben, genau das ist das Resultat des Lebens Jesu. Er ist es nämlich. Er, der vom Vater gesandt ist, der alle Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt hat, der Wunder und Zeichen tat wie niemand anderer. Und alle erkannten, dass diese Zeichen Jesu von Gott sind, dass Gott durch ihn gewirkt hat. Es ist interessant, wenn Jesus Wunder tat, haben sie nicht Jesus gelobt, sondern Gott gelobt. Sie haben erkannt, er kommt von Gott. Also der Erweis, dass er der Christus, der Gesalbte Gottes ist, der Sohn Gottes, ist ja erbracht worden. Und Jesus gibt auch vor dem hohen Priester dann ganz klar die Antwort. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Und dann öffnet er ihm die Augen und sagt: Auch schon Daniel hat davon geredet, dass der Sohn des Menschen in Herrlichkeit kommen wird. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Das ist Daniel. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir noch weitere Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie antworteten: Er ist des Todes schuldig. Merkt ihr, es ist ganz deutlich, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Aber in ihrer voreingenommenen Haltung, in ihrer Ablehnung, erklären sie jetzt diese Aussage Jesu als Gotteslästerung. Und jetzt tun sie, wie wenn sie die Frommen wären, die Gott verteidigen müssen. Er lästert Gott, weil sie eine falsche Gottesvorstellung haben. Da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche und sprachen: Christus, weissage uns, wer ist, der dich geschlagen hat? Also sie spielen die Mächtigen und er ist jetzt eine Beute. Und dieser Sohn Gottes, dieser Christus, wird jetzt auch eine Beute der Besatzungsmacht der Römer. Matthäus 27, Vers 27, da nahmen die Kriegsleute des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus, legten ihm ein Prunkgewand an und flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie. So verspotten sie nämlich ihn, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Das ist jetzt diese Heimtücke. Auch die Gedankenlosen, sie übernehmen die Verhaltensweise, dieser Mächtigen und reihen sich an diese Lästerungen und Verspottungen. Meine Lieben, das ist das Leben Jesu. Aber wir sollen dabei nie vergessen, er lebte aber in dem Bewusstsein, dass er in seiner Hingabe den Auftrag des Vaters erfüllt. Und so werden jene, die solch ein Vertrauen wie er zum Vater hat, übernehmen auf ihn, dass sie errettet werden. Und so lesen wir das im Johannesevangelium, vielleicht einige aus dem ersten Kapitel, einige Verse ab Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Der Mensch in seiner Umgebung, seiner Gewohnheit bleibt in seiner Gewohnheit, weil das, was da ganz anders ist, ist ihm fremd. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Er selber war nicht das Licht, sondern er war nur Zeuge davon. Das wahre Licht, welches Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und wie gesagt, viele haben erkannt, in ihm kommt Licht. Und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Alles ist durch Jesus Christus geworden, die ganze Schöpfung. Das bedenken wir oft auch nicht. Also wir begegnen immer dem Werk Christi in der Welt. Aber es heißt dann, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, die an seinen Namen glauben und die aus Gott geboren sind. Und auch der Römerbrief spricht es auch aus, nämlich in Kapitel 1, Vers 18, denn es ist geoffenbart worden, der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und das ist diese Haltung des Ungläubigen. Der Ungläubige will absolut nicht, dass die Wahrheit offenbar wird, denn dann wird auch offenbar seine eigene Sünde. Und da müsste er sich bekehren. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Jeder weiß, es ist alles entstanden. Denn gleich wie sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Und das ist jetzt die Perversität, weil diese Anerkennung Gottes verweigert wird, dann beginnt der Mensch eine andere Gottesvorstellung zu verbreiten. Dann hat er eben, und so wird er ein Narr, nämlich er vertauscht die Herrlichkeit Gottes mit Bildern, die die Menschen machen. Und sagen, diese vergängliche Menschen oder gar Vögel oder Tiere, die seien ein Bild für Gott. Und wieder diese Umkehrung. Der lebendige, wahre Gott wird ersetzt durch falsche Gottesvorstellung und dadurch wird verhindert, dass der Mensch zur Befreiung, zur Erlösung, ja, zur Gemeinschaft kommt, zu der er immer schon berufen ist. Amen.